Predigtband von Ludwig Hofacker hat 51 Auflagen. Er lebt die neueste erst vor einigen Jahren. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder das lernen, wo das Evangelium ist und wie das um mich geht. Auch bei den Liedern ist mir immer wichtig. Und im Buch, den Kummer sie vom Herzen singen, dennoch fröhlich singen, wie die Lieder entstanden sind, einen ganz tiefen Hintergrund. Und nun, Johannes 19, Vers 17 bis 30. Sie nahmen ihn aber, dort, nachdem sie vor Pilatus, vor dem Prätorium waren, sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie Jesus und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Damals für die ganze Welt. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Hat Jesus nie gesagt. War eine Deutung, die Pilatus tat und wo er vom Geist Gottes geleitet war. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Ein guter Verwaltungsbeamter war das. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Soldaten. Einen Teil dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, Psalm 22, wir haben es am Mittag gelesen, Vers 19, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Die Maria von Magdala wird ja immer verwechselt mit der großen Sünderin. Wegen der Salbung. Nein, die Maria von Magdala, von der waren böse Geister ausgefahren. Wahrscheinlich waren es sehr schwere Depressionen. Sie war eine der treuesten Begleiterin von Jesus. Magdala ist der Ort am See Genezareth, den auch die Touristen gut kennen. Die Maria von Magdala, eine treue Jüngerin von Jesus. Die Brigitte Bardot, die Filmkünstlerin da, die hat ja gesagt, wegen ihrem großen, exzessiven Sexleben, hat sie gesagt, sie sei eben eine Maria Magdalena. Da hat sie was verwechselt, die große Sünderin, hat sie gemeint. Da muss man aufpassen, aber manche Leute verstehen das in der Bibel nicht genau. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter, und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das war wunderbar, wie Jesus auch hier sorgt für die Mutter und die Betreuung. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht wäre, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Wieder Psalm 22, den wir heute gelesen haben. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Es gibt in unseren Tagen immer wieder wild gewordene Frauen, die kennen wir ja. Und die äußern sich dann heute aus dem feministischen Lager, die sagen, ich möchte nicht mehr, dass man den Kindern die schreckliche Geschichte von der Kreuzigung von Jesus erzählt. Das ist doch so grausam. Und andere sagen dann, wir möchten, dass die Kruzifixe aus den Schulzimmern genommen werden. Sie sind ja schon längst nicht mehr in unseren Schulzimmern. In Bayern gab es noch ein paar Schulzimmer. Aber die sagen, das darf man den Menschen nicht zumuten, so was Christliches. Da muss ich immer sagen, was in der Kreuzigung geschieht, ist ausdrücklich das, was in der Welt geschieht. Das ist ganz normal, dass so grässliche Dinge passieren. Und nachdem wir nun 2 Jahre haben, in denen in jeder Tagesschau abends mindestens 10 Minuten lang nackte sterbende Körper auf den Intensivstationen rumgedreht wurden, vorwärts und rückwärts, leicht abgeblendet natürlich, dass alles noch schicklich ist, dann wurden Särge gezeigt, aufeinander gestapelt bis zu 30. Sehen Sie, das ist unsere Welt. Das mutet man zu. Ich habe immer jetzt schätzen gelernt in diesen Tagen, dass es einen Ausknopf gibt beim Fernsehen. Und mit meiner Frau habe ich schon übereinkommen, wir müssen nicht mehr die Tagesschau-Nachrichten angucken, die kennen wir schon. Inzwischen sind noch die schrecklichen Bilder vom Ukraine-Krieg gekommen, wieder die Plastiksäcke in den Leichen verpackt sind. Unsere Welt ist eine grausame Welt. Die Welt, in der wir leben und in der unsere Kinder aufwachsen, das, was hier in der Passionsgeschichte erzählt wird, ist die Welt, in der wir leben und in der Menschen herrschen. Und das alles mit einem Menschen, wo vorher der Statthalter feststellt, ich habe keine Schuld in ihm gefunden. Das ist ja eigentlich noch der Skandal der ganzen Geschichte. Das Unrecht, das so schrecklich wütet und wo so in unserer Welt umgegangen wird. Jesus hat gesagt, wenn das am grünen Holz passiert, was wird es erst dann am dürren Holz werden? Das ist doch schlimm. Und als die Frauen, als Jesus hinausgeführt wurde nach Golgatha, da standen und weinten, hat Jesus gesagt, weint nicht über mich, mich braucht ihr nicht bejammern, sondern weint über euch. Ihr seid Menschen dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, in der der Fürst dieser Welt, Satan, ist der Teufel und regiert. Und sie wissen, wie auch in ihrem Leben unheimlich viel Böses geschieht. Ganz arg Christliches. Darum habe ich es ja heute Morgen so ganz bewusst gesagt, wir reden doch nicht über die Kreuze dieser Welt. Da gibt es unendlich viele. Und heute wurde ja in allen Gottesdiensten über den Bürgerkrieg, den Krieg in Osteuropa gesprochen. Da kann ja keiner mehr sagen, als was er aus der Zeitung weiß oder im Fernsehen hört. Nein, wir reden davon, vom Kreuz von Jesus, und das ist was Heilbringendes, das ist etwas Rettendes. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, das ist etwas Tröstliches und das ist was Ermutigendes. Ein liebes Gemeindeglied bei mir war schwer krebskrank und lag im Sterben. Und dann hat sie mich gebeten, ich soll ihr doch ein Kruzifix besorgen. Und ist das ein bisschen schwierig? Ich bin nicht ein Freund dieser Darstellungen, sie spielen in meinem Glaubensleben nicht so Rolle, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich bin mehr für den Blick auf den lebendigen Jesus glauben. Aber ich habe den gesucht und fand bei uns im Keller in der Kirche ein Kruzifix, wir haben es ein bisschen abgestaubt und ich habe es der Frau gebracht. Ihr Mann war Präsident im Oberschulamt, hohen Posten. Da hat die Frau gesagt, wenn ich da so liege, im Sterben, und da stellt man oben auf den Weißzeugschrank in unserem Schlafzimmer, mein erster Blick am Morgen fällt auf Jesus. Und am Abend, wenn das Licht dämmert, der letzte Blick fällt auf Jesus, den Gekreuzigten. Das tat er für mich. Ich bin geborgen in der Liebe von Jesus. Wir brauchen deshalb kein Kruzifix. Aber es ist ganz wunderbar, wenn wir diesen Blick haben, das Sterben von Jesus ist nichts Grausames. Wir dürfen das den Kindern auch sagen. Denn sie ahnen etwas von der furchtbaren Welt. Übrigens, in den Kinderbüchern geht es viel grausamer zu. Und in den Märchen erst recht. Was wir in den Märchen den Kindern zumuten mit Zaubern und Hexen und dem Wolf und dem Hänsel und Gretel und was alles dort drin ist, das sind grausame Geschichten, die da drin sind. Aber das Wunderbare ist, dass es das Heil ist, das Jesus schafft, weil wir in dieser schrecklichen Welt leben. Und das ist interessant. Sie nahmen ihn aber, sie packten ihn, er aber trug sein Kreuz. Jesus handelt in dieser Passionsgeschichte und er ist der, der sein Leben selber darbringt. gibt es überhaupt nirgendwo in der Welt, dass einer selber den Schritt tut und freiwillig, obwohl er unschuldig ist, den Tod wählt, dann auch diesen grausamen Märtyrertod. Sie müssen wissen, dass es nicht erlaubt war, dass ein römischer Bürger gekreuzigt wurde. Es war der schmachvollste Tod. Und diesen Tod hat Jesus auf sich genommen, konnte nur der Pilatus verhängen. Und es war ganz grässlich, wenn diese dicken Nägel hineingetrieben wurden in dem Jesus-Film. Es ist ja erschütternd, wenn man da in diese Szene kommt und diese Nägel da hineingehauen werden und Jesus da am Kreuz hängt. Es ist wichtig, dass wir wissen, das hat Jesus getan, damit wir befreit würden, damit wir erlöst würden von dieser schrecklichen Welt, in der wir leben. Wir leben in dieser Welt, das ist bis zu unserem Tod unser Schicksal, aber diese Welt kann uns nicht mehr von der Liebe Gottes trennen. Und sie ist nicht mehr eine Strafe für unsere Versäumnisse und Sünde, sondern wir sind versöhnt. Und es ist ganz merkwürdig, wie Gott in diesem Geschehen der Kreuzigung auch noch Regie führt, dass sie Jesus in die Mitte hängen und rechts und links von Jesus sind zwei Gauner, Vagabunden, Mörder, Leute, die ihr Leben verspielt haben. Das hat ja dann Lukas erzählt und es ist immer gut, dass wir drei Evangelien haben. Das ist ja immer, wo hat der eine Evangelist seine Akzente gesetzt. Interessant, dass diese Burschen, die wirklich ihr Leben verdient haben, der eine bis zum Tod das Theater fortspielt, ich bin gut. Und selbst die lumpigsten Leute, von denen es offenkundig ist, dass sie die schlimmsten Taten getan haben, die man in dieser Welt tun kann. Dass man anderen das Leben nimmt. Er spielt bis zum Letzten seine Rolle und klagt Jesus an, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch, dass wir frei werden. Das müssen Sie wissen, dass diese Gottlosigkeit in unserem Wesen so tief drin steckt. Ich bin unschuldig, ich bin recht, ich bin gut. Und man kann dieses Theater spielen und die Erkenntnis, ich bin ein verlorener, sündiger Mensch, das geht nur durch die Erkenntnis, die der Heilige Geist schenkt. Dass uns die Augen geöffnet werden, ich bin schuldig in meinem Leben. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Erkenntnis haben und wir können es nur lernen an diesen Kreuzesgeschichten. Das ist jetzt ganz wichtig, dass das Zentrum unserer Verkündigung das Kreuz ist. Meine Großmutter Busch, die hat uns Engeln dann immer schon mitgegeben, hat gesagt, eine Predigt, in der das Kreuz nicht vorkommt, ist eine vergebliche Predigt. Egal über was das Thema ist, es muss darin münden, in der großen Liebe Gottes, dass er uns erlöst, denn das kann ich nicht selber. Ich komme aus dieser schrecklichen Knechtschaft, in der ich bin, der Knechtschaft der Sünde, nicht raus. Es ist ganz furchtbar, was Menschen sich quälen. Und sie wollen raus, wie der Paulus in Römer 7 so beschreibt, ich will doch los sein von der Sünde. Und das ist ein Kampf. Der zerbricht ja junge Leute, es geht fast bis in der Verzweiflung oft. Ich komme nicht los von all dem. Und das ist genauso, wenn sie Wüste und böse Gedanken in ihrem Kopf haben, sich kämpft dagegen. Und je mehr sie dagegen kämpfen, umso mehr werden sie darin hineingebunden. Ja, dieses Lied, das ich heute Morgen schon mal erwähnt habe von Dora Rappert, wie lange habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried. Ich meine, du schaffst es selber nicht, du kannst die Macht der Sünde nicht brechen. Und darum ist es so wunderbar, dass Jesus für dich diesen Weg ging. Margret Birkenfeld, die ja in letzter Zeit gestorben ist, wir haben noch zu ihrem ganz noch einen Brief von einer Freizeit geschrieben, wo sie einen hohen Geburtstag hatte, hat es für dich für mich gingst du nach Golgatha. Das ist auch ganz wichtig, dass ich es begreifen muss. So wie der Ludwig Hofacher dem Albert Knapp, dem Mitstudenten, es deutlich machen konnte und das begriffen hat. Ludwig Hofacher hat ja nur 3 Jahre gewirkt und das alles in großen Schmerzen. Er war so schwach, dass man seine Stimme kaum verstehen konnte. Es gab diese herrlichen Mikrofone noch nicht. Aber seine Botschaft war so in die Herzen gegraben, dass schon in Stuttgart die Leute gelaufen sind und mit Leitern standen sie an den Seitenfenstern der Kirche, um was mitzukriegen von dieser Predigt. Und der Oberkirchenrat hat ihn dann schnell nach Rielingshausen bei Marbach befördert. Und dann sind sie zu Fuß hinausgewandert, um diese klare Kreuzesbotschaft zu hören. Und sag das bitte nie, das ist nichts für unsere Zeit. Und ich kann das immer wieder nur aus den Missionsgebieten immer wieder erklären. Es ist immer nur der großen Gefalle, dass Leute zur Erkenntnis kamen an dem Opfertod von Jesus. Ein Missionar in Indonesien hat 5 Jahre lang über den verlorenen Sohn gepredigt und niemand hat sich bekehrt. Aber die Kreuzespredigt zieht die Geister, und das ist ja das, was Ludwig Hofacker gesagt hat, das zieht die Geister. Gottes Liebe für dich, der seinen Sohn dahin gibt, es gibt gar keinen anderen Grund. Jetzt wissen Sie, dass Theologen irgendeinen Quatsch reden. In der Wissenschaft ist ja so, kann jeder alles behaupten. Ist Jesus wegen politischer Gründe verhaftet? Wo steht denn das? Gibt überhaupt keinen Grund. Jesus hat nie sich in politische Dinge gemischt. Es wäre auch gut, man würde sich heute wieder dran halten. Das ist nichts für die Predigt. Sondern das Erste, was in deinem Leben in Ordnung kommen muss, du musst mit dem lebendigen Gott in Ordnung kommen. Und die größte Not dieser Welt ist, dass wir Gott verloren haben. Weil wir Gott verloren haben, und von uns aus gar nicht mehr zu ihm zurückkommen können, geht die Welt so schrecklich schlimme Wege, dumme Wege, blöde Wege. Und die Menschheit verirrt sich immer mehr, weil sie nicht mehr vom Geist Gottes leiten lassen will. Und darum ist die Umkehr, die Buße so wichtig. Und dass wir erkennen, diese große Tat, die Jesus für uns getan hat. Und das ist so schön. Jesus geht diesen Passionsweg für dich, weil er die Welt erlösen will. Darum ist er vom Himmel hin diese Welt gekommen, wurde arm. Erniedrigt sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Jesus-Namen sich alle Knie beugen sollen. In dem Jesus-Namen, das ist der größte, herrlichste Name, den es gibt in der Welt. Es hat mich immer interessiert, wo ich in der Welt unterwegs war, mit Konvertiten zu sprechen, warum sie Christen geworden sind. Mit Muslimen. Persien oder Afrika, Somalia. Warum bist du Christ geworden in Kasachstan und Kirgisistan? Mit Buddhisten, die erzählten, dass sie einst diese gelbe Kutte getragen haben und bettelnd durch die Straßen gelaufen. Mit chinesischen Sozialisten, einem Professor aus Tsingtau, den ich taufen durfte in Stuttgart, mit einer Regierungsdelegation nach Deutschland gekommen. Ich sage, warum bist du Christ geworden? Kennst du überhaupt das Evangelium? Der kennt das Evangelium in- und auswendig. Sag, warum bist denn du Christ geworden? Haben die Lieder so gehört? Nein, hat er gelacht. Die Christen, das sagen, ich habe die Christen immer verachtet. Ja, was war denn der Grund? Waren das die Gottesdienste? Nein, waren nicht Gottesdienste. Als sie zum ersten Mal von Jesus hörten. Und das ist für Menschen so bewegend, dass er für mich, für diese heimliche Not, die ich ja gar nie aussprechen kann, dass er das tut. Und das ist eine Not, die alle Menschen bekümmert. Und in allen Religionen ist das die große Not, dass man weiß von Sünde und Schuld, aber nicht damit fertig wird. In Madagaskar haben wir geholfen, dem Bibellesebund zu einer Freizeitstätte. Und ich habe das einmal angesehen und mich gefreut. Zwischen den Reisfeldern, Madagaskar ist eine interessante Insel. Und vom Frühstück bin ich noch ein wenig über die Dämme dann in den Reisfeldern gelaufen, komme an einen Platz, wo ein heidnischer Opferaltar war. Und dann gucke ich genau hin und sehe, da ist ja Blut drauf. Und dann ging ich zurück und sagte, ja, da werden jede Nacht Opfer dargebracht. Auf Kuba, im Voodoo-Kult, hören sie die ganze Nacht die Voodoo-Priester schreien, um die Dämonenkulte, um die Menschen zu versöhnen, werden die Tiere geschlachtet. Und die erfahrenen Asienkenner sagen, in Indonesien wird kein Hochhaus gebaut, ohne dass unten im Fundament ein lebendiger Mensch eingemauert wird zum Opfer, zur Versöhnung für die Schuld der Menschen, damit das Haus hält. Und im Spiegel stand, in Afrika gibt es keinen Markt, auf dem nicht Menschenfleisch angeboten wird. Weil die Menschen das sagen, weil sie das brauchen, weil da eine besondere Kraft in dem Blut des Menschen drinsteckt. Spiegel. Natürlich wird darüber nicht öffentlich gesprochen. Sie wissen, wie das Heidentum davon lebt, bis heute von Opfern. In Afrika werden viele Opfer dargebracht. Das ist noch heute eine Not, die im Verborgenen geschieht, weil man die Götter versöhnen will, weil man Angst hat vor der schwarzen Magie, weil man die Teufelsmacht so fürchtet. Und deshalb ist es auch in Afrika ganz wunderbar, die Verkündigung, es ist das eine Opfer vom Gottessohn dargebracht worden. Ich weiß noch, wie ich im Südsudan war. Es war eine sehr gefährliche Reise. Wir hatten ja einen Piloten. Die Wycliffe haben eine Cessna um $1 verkauft an uns. Und da hat ein Pilot, ein Martin Riebeling aus Berlin, ein mutiger Mann, ein Jahr lang die Flüge gemacht, als die UNO schon immer ihre Flüge macht und hat unsere Krankenschwestern versorgt. 300 Kilometer In Bonn hat das Auswärtige Amt uns immer die schlimmsten Vorhaltungen gemacht. Es gibt die größten Verwicklungen, wenn ihr ohne Erlaubnis den Südsudan überfliegt. Ich bin einmal mitgeflogen über einen Flugplatz weg, 3000 Meter Höhe und so weiter. Und dann, ich habe dort die Brüder getroffen, einen Pastor, barfuß, dann da die Kalaschnikow hat darum sich hängen gehabt an der Schnur. Ich habe gesagt, was ist dir die wichtigste Bibelstelle? Immer interessant. Da merkt man ja, was hat dich bewegt? Und da sagt er, dass das Opfer von Jesus ein für alle Mal dargebracht wurde. Ich muss es nicht nochmal darbringen. Für die Leute im Südsudan, die aus dem Geisterglauben kommen, ganz wichtig, Jesus hat dieses Opfer ein für alle Mal, Hebräerbrief, ist das dargebracht. Ich habe Frieden mit Gott und das ist so wunderbar, weil Jesus für mich starb. Da wir wissen, jetzt ist er, der alle Probleme meines Lebens löst. Er tritt für mich in. Das ist jetzt so schön. In dieser Leidensgeschichte, das haben die Evangelisten erst später kapiert. Ach, es war doch so komisch, warum haben die da gewürfelt? Das ist ja ganz unnormal. Unterm Kreuz sitzen die Soldaten und würfeln. Und ich sage mal, ach, das steht doch im Psalm 22. Und es ist ja interessant. Also ich sagte einer, ach, das ist nachträglich konstruiert. Das hat die überrascht, die Evangelisten, dass alles geschieht, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist. Es ist ganz herrlich, dass die Bibel in einer großen Einheit redet und alles, was hier abläuft, ist von Gottes Heilsplan durchzogen, weil der lebendige und ewige Gott das will. Und das ist für uns ein ganz, ganz großer Trost, dass nicht Menschenrede, sondern darin kannst du dich bergen im Leben und im Sterben, in allen Ängsten deines Lebens. Christus hat das für mich vollbracht, auch mit dem Ruf, mich dürstet. Und erst später haben sie das richtig verstehen können, dass ja überhaupt in der Bibel interessant. Das geschah, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Und sie dürfen wissen, dass alle Verheißungen in der Bibel sich erfüllen. Es gibt einen lebendigen Gott und alles, was er an Verheißungen gesprochen hat, erfüllt er. Und sie dürfen darauf pochen, auch in ihrem Gebet. Also wunderbar, du hast es gesagt, Herr, und ich verlasse mich auf deine Verheißungen. Und das ist so wunderbar, wie Jesus sorgt für die Maria und wie er die zusammenführt und den Johannes, der ist es hier, deshalb verschweigt er seinen Namen, dass er für die Mutter sorgen soll. Es gibt ja die Tradition, dass die Maria auch in Ephesus war. Da haben natürlich die Katholischen eine große Sache gemacht, wenn sie mal nach Ephesus kommen. Uns ist das nicht so wichtig, aber herrlich, wie Jesus für die Maria gesorgt hat und sie zusammenführt und wie auch das Dürsten da ist, dieser qualvolle Tod in der sengenden Sonne. Jetzt müssen Sie immer wissen, Vollmond, Passa war immer Vollmond. Das ist ein Tag, es gibt keine Wolken in Israel. In der heißen Sonne hängen die Leute da. Das ist Blutverlust, ganz schreckliche Qual. Das ist Atemnot, Beklemmung, weil die Lunge das nicht aushält. Da können Sie es nachlesen, wenn Sie wollen, in Büchern. Das ist ein grausamer Tod, qualvollster Tod, auch wenn der ganze Körper an diesen Nägeln hängt. Und Jesus hat ja kein Schmerzmittel gewollt. Aber als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Was ist denn vollbracht? Die Sühne ist vollbracht. Das ist ja das Schlimme, dass heute viele Theologen sagen, wir brauchen doch keine Sühne mehr. Doch, wir merken ja immer, wie das auch in den Vorgängen in Deutschland ist. Gibt es überhaupt eine Sühne? Kam vorhin in den Nachrichten, dass die Vorsitzende der EKD, die Frau Kursus, gesagt hat, die Vergebung von Jesus ist am Kreuz gewirkt, aber ob sie auch für die Kriegsverbrechen im Krieg gilt, das ist nicht sicher. Doch, sie gilt für den, der Buße tut und für alle Sünden. Das ist ganz wunderbar. Und sehen Sie, da sehen wir, wie die Leute immer merken, ja, das kann doch nicht wahr sein. Doch, wenn sie das erleben, wenn Menschen ehrlich, aufrichtig Buße tun, ihre Sünde bekennen, bereuen, hassen und lassen, so haben wir es im Konfirmandenbüchlein gelernt, bekennen, bereuen, hassen und lassen. Sie müssen das nicht vor Menschen tun. Aber sie dürfen das tun, besonders wenn sie keinen Frieden finden, vor einem Zeugen, vor einem Seelsorger. Immer bitte einen Seelsorger, der nicht weiterredet, von dem Sie wissen, er ist absolut dicht. Es geht nicht darum, vor Menschen zu reden. Und sie brauchen das auch nicht im Bekenntnis nachher sagen, im Zeugnis vor der Gemeinde, sondern sagen, ich komme aus großen Tiefen, aus einer großen Seelennot. Aber Jesus hat mich freigemacht durch sein Blut. Und das ist so wunderbar, es ist vollbracht, es ist eine Sühne geschaffen. Das ist doch das Furchtbare in unserer Welt, dass es diese Sühne nicht gibt. Natürlich auch unsere modernen Menschen sagen, das kann man nicht vergeben, was an Grausamkeiten geschehen ist. Und gerade wir hier im Haus von ZK wissen ja etwas von diesem Furchtbaren, was da ist und was man gar nicht verstehen kann und was man auch nicht vergessen kann, was durch unser deutsches Volk geschehen ist. Aber dass Menschen mit aller Schuld, und es gibt nichts, was davon ausgenommen ist, wo man nicht Frieden finden kann durch Jesus. Und das ist so herrlich. Simon Wiesenthal, das ist, ja, Schön hat das Buch Sonnenblumen geschrieben. Und da geht es um einen deutschen Soldaten, der in Polen bei der Judenvernichtung dabei war. Und da wurde ein Haus angezündet und da sind die Leute rausgestürmt, darunter eine Mutter mit ihrem Baby. Und er war draußen gestanden bei dem Erschießungskommando und hat diese Frau mit ihrem Baby erschossen. Und er liegt jetzt in einer polnischen Stadt in einem Lazarett und lässt einen jüdischen Zwangsarbeiter zu sich kommen und sagt in seiner Sterbensnot, ob mir das vergeben werden kann. Und diese Frage hat Simon Wiesenthal in dem sehr eindrucksvollen Buch Sonnenblumen, weil das ein Sonnenblumenfeld war, wo dieses Haus war, wo diese Frau erschossen wurde, 56 Persönlichkeiten vorgelegt, unseres öffentlichen Lebens, darunter auch Bundespräsidenten, Geistesgrößen, die Schriftsteller, und alle haben gesagt, nein, da kann es keine Vergebung geben. Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei in diesem Buch sagen, das ist eine Frage, die man irgendwo mit der Bibel und mit Jesus klären müsste. Aber es gibt keinen einzigen, der sagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Es sind eine ganze Reihe, wenn sie sagen, das ist eine Unverschämtheit, in so einer Situation überhaupt um Vergebung zu bitten. Wie ist das erst, dass wir den lebendigen Gott um Vergebung unserer Schuld bitten dürfen? Aber Jesus ist gekommen. Wenn wir das alle brauchen, weil wir alle in dieser schrecklichen Sündenmacht gefangen sind. Oft bewegt uns das ja, was wir Eltern angetan haben, was wir Klassenkameraden angetan haben. Im Alter kommt das uns wieder hoch. Böse Dinge unseres Lebens, schmutzige Dinge. Das Herrliche ist, dass wir Vergebung haben. Damit soll auch heute dieser Karfreitag für uns enden, dass wir diesen Frieden gebracht haben. Jesus hat es vollbracht, dieses Werk der Versöhnung. Und dass der lebendige Gott seinen eigenen Sohn geopfert hat, es geht anders nicht. Und es gibt natürlich in keiner Religion der Welt gibt es Vergebung. In Nepal erzählen sie eine Geschichte von einer Tochter des Königspriesters von Kathmandu. Im 19. Jahrhundert, als das Evangelium noch gar nicht in Nepal verbreitet wurde, das Evangelium kam ja erst 1950, 100 Jahre später, nach Nepal. Und diese Königstochter des Königspriesters von Kathmandu, die wurde mit 9 Jahren, so wie es dort im Hinduismus üblich ist, mit einem Hindu verheiratet. Und der starb, ein 40-jähriger Junge starb. Und das ist ja im Hinduismus diese Witwenverbrennung, weil im hinduistischen Glauben das ja drin ist, dass die Frau schuld ist, wenn der Mann stirbt. Das ist nur ein Teil, was sie an furchtbarer Finsternis in den Religionen dieser Welt fürchten. Diese Witwenverbrennungen sind ja heute nicht mehr erlaubt. Sie finden dann meist heimlich noch statt, wo die lebendigen Leibes verbrannt werden im Feuer. Die Tochter des Königspriesters von Kathmandu wurde nicht verbrannt, sondern sie ist mit ihrem Bruder von Wallfahrtsort zu Wallfahrtsort gezogen. Das verbreiten diese Schrift, diese Christen in Nepal und sagen, sie hat gesucht, ob es nicht doch eine Rettung für sie gäbe. Sie hat sie in die heiße Sonne gesetzt, sie hat sich gescheit, sie hat sich die Haare abgeschnitten, sie hat sich mit Asche eingehüllt und hat auf der Straße ein Blatt eines Neuen Testaments gefunden und hat etwas erfahren von der Vergebung in Jesus. Sie wissen, das gibt es nirgendwo in der Religion, gibt es natürlich auch nicht im Islam. Das gibt es gar nicht. Im Islam ist das nur die Frage, vielleicht kann dir Gott vergeben am jüngsten Tag, wenn du genügend auf die Waagschale dieser Bank legen kannst. Wenn da meine guten Taten mehr sind, dann kann es sein, dass Gott dich freispricht. Aber Gewissheit der Vergebung gibt es nirgendwo in den Religionen, auch durch die Opfer nicht. Ihr Bruder hat sie dort begleitet und die Geschichte endet so, dass sie etwas geahnt hat von Jesus, aber nie hat sie einen gefunden, der das herrliche Evangelium der Sündenvergebung von Jesus gebracht hat. Und ich darf Ihnen sagen, dass das heute das wichtigste Wort ist. Ich habe das immer entdeckt bei den Krankenbesuchen. Ich habe es Ihnen schon erzählt einmal, wenn man dort war, man sucht immer ein Thema, was man in so einem großen Krankensaal sprechen. Die meisten Kranken, wenn sie gottlos sind, meinen ja, Gott ist hinter ihnen her als ein Henker. Wissen Sie, die meisten Gottlosen in ihrer Freundschaft, die sprechen nicht drüber. Aber sie sind in ihrer Gottlosigkeit nicht glücklich. Sie meinen immer, er ist hinter mir her. Der lebendige Gott, das ist ein alter griechischer Aberglaube. Der Neid der Götter ist hinter mir her. Und darum ist meine Frau gestorben. Darum bin ich krank. Das Strafe für mein Leben. Das ist ein Unsinn. Das kommt ja erst im jüngsten Gericht, das Urteil. Sondern das Wissen, Jesus wendet dir seine ganze Liebe zu. Und das können Sie mit wenigen Sätzen sagen, auch in der Runde, wo Sie sprechen. Er sagt, das ist in meinem Leben so groß. Es braucht lange, bis das bei Heiden unserer Zeit überhaupt aufgeht. Aber es ist die herrlichste Botschaft vom Karfreitag, die wir verkünden. Es gibt eine völlige Erlösung und gar nichts muss ich dazu tun. Wenn es nur um einen Hauch um mein Tun ankäme, wäre ich verloren. Ich kann das nie bringen, sondern es ist alles ausschließlich Gnade von Jesus am Kreuz für mich erlitten. Er hat für mich gebüßt und die ganze Not meiner Sünde getragen. Und das ist herrlich dann auch die Lieder. Ich liebe ja das Lied von Philipp Friedrich Hiller. Die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Und Sie wissen, wie das oft hinter den Schwermutsanfällen liegt. Die schweren Dinge, die man nicht mehr losbringt. Und schon im Leben von jungen Leuten, wie das ist, die Dinge, wie sie die belasten, auch die schrecklichen Filme, was man alles ansieht, wie das Gemüt belastet, wie es herunterzieht. Und es ist wunderbar, wie das Freispruch ist und deshalb auch, wo Menschen ihnen ihrer Nähe einmal darüber reden, dann dürfen sie im Namen von Jesus, nur so, da wo ein ehrliches Bekenntnis hat, die Vergebung der Sünden zu sprechen, das haben wir dann am Ostersonntag. Welchen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben, wenn ihr sie lasst. Und wir müssen auch Sünden behalten, wo Menschen verharren auf einem bösen Weg. Sag, du musst wissen, was du hier tust. Wenn du diese Vergebung von Jesus wegschiebst. Es ist ganz herrlich, solange wir noch Zeit haben, dass wir unser Leben ordnen, dass man es ergreift. Ja, aber Jesus hat ja gesagt, es ist vollbracht. Jetzt, ja, natürlich, das Heilswerk ist vollbracht. Aber es muss vom Menschen noch angenommen werden, dieses Werk. Deshalb 2. Korinther 5. Gott hat unter uns aufgeregt das Wort von der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das müssen Menschen ergreifen. Das fehlt oft in vielen Predigten in unseren Kirchen. Das dürfen Sie auch den Verkündigern immer sagen. Das müssen Sie noch viel klarer sagen, dass man das ergreifen muss. Und das muss man jetzt sagen. Ja, das will ich. Ich höre immer so gern Sonntagmorgens den Charles Stanley im Bibel-TV. Sonntags um 8:45, einer der herrlichsten Prediger unserer Zeit. Und das ist ja schön, wie er keine Ansprache anders endet, als er sagt, hast du das ergriffen? Wenn du es noch nicht ergriffen hast, musst du es jetzt ergreifen. Und das ist ganz wichtig mit der Vergebung, das kann man nicht nur hören, sondern das muss ergriffen sein, damit die Kraft von Jesus in unserem Leben wirksam werden kann. Dass der Geist Gottes zu uns kommt und das ist die große Verheißung, dass er unser Leben erneuert. Und dass wir in diesem neuen Leben sein dürfen. Es ist vollbracht. Der Karfreitag ist der Höhepunkt des Heilsgeschehens. Was dann am Ostermorgen sichtbar wird, das ist nur die Folge der Versöhnung mit Gott. Und nochmal darf ich Ludwig Hofacker zitieren, der sagt, dass Gott die Welt geschaffen hat, das ist doch klar. Sein Wort ist wirksam und wenn er befiehlt, so steht es da. Gott braucht nur ein Wort, es werde, und dann war die Welt geschaffen. Dass Jesus auferstanden ist, ist doch klar. Der Tod kann doch Jesus, den Fürsten des Lebens, nicht halten. Dass er auferstehen muss, ist doch klar, der Sohn Gottes. Aber das kann ich nie verstehen. Dass Jesus für mich freiwillig, für mich verlorenen Menschen, für meine Sünde in den Tod ging. Das ist das größte Wunder des ganzen Evangeliums. Wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du für uns in den Tod gegangen bist und das alles ertragen hast. Das Furchtbare des Sterbens, das hast du so für uns getragen, dass unser Heimgang gar nicht mehr schrecklich ist, Die Schrecken des Todes hast du besiegt. Es ist ja alles versöhnt und wir sind schon vom Tod zum Leben hindurchgegangen, durch den Glauben an dich. Und du willst als der Lebendige und Auferstandene in unserem Leben jetzt wirken, Herr. Wir bitten dich, dass du Neues schaffst bei uns als der Herr und siegst und wirkst. Ganz herzlichen Dank, dass du das tust. Und wir können auch heute Abend, auch in der Nacht, wenn wir wach sind, einfach immer nur über dieses Wunder reden, dass du uns lieb hast. Wir brauchen auch nicht grübeln. Wir wissen, dass du auch die Dinge, die wir verdrängt haben, vergessen haben, auch die hast du alle in deiner Versöhnung schon eingeschlossen. Wir dürfen fröhlich unseres Weges gehen. Und wir wissen, dass die Macht Satans besiegt ist, dass er uns nicht mehr verführen kann und dass wir nur bei dir bleiben müssen. Vor dir weicht der Teufel. Das ist so herrlich. Das hast du in der Versuchungsgeschichte schon für uns getan und wir dürfen unter deinem Schutz leben und wirken. Ganz herzlichen Dank, dass es eine wirksame Erlösung gibt für alle Menschen. Und Herr, segne auch das Evangelium, wo es gepredigt wird, überall in China, in den Moslemländern, aber auch bei uns in unserem satten Deutschland unter so viel Selbstgerechtigkeit, auch in unseren toten Kirchen. Erwecke doch die Herzen wieder zu ganzer Liebe zu dir, dass wir erkennen, dass das Allergrößte, dass du uns aus der Macht der Finsternis befreist und versetzt in dein Reich, wo du als Sohn Gottes regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und heute schon dürfen wir so leben und uns freuen, bis wir bei dir einmal in der Herrlichkeit sind und dich von Angesicht sehen dürfen, dich, den Gekreuzigten. Amen.